NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Der Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Kerstin Geisel. Guten Tag. Die Fahrt zur Tankstelle bereitet allen Autofahrerinnen und Autofahrern, deren Wagen Sprit braucht, fast schon physische Schmerzen. Denn seit dem Kriegsausbruch im Nahen Osten sind die Spritpreise enorm angestiegen. Diesel zum Beispiel kostet aktuell bis zu 2,25 Euro pro Liter. Doch nicht nur die Autofahrer leiden darunter, sondern auch die Fährbetreiber. Bei der Elbfähre Glückstadt-Wischhafen zieht man jetzt Konsequenzen. Henrik Zinn, wie sehen die aus?
Die Betreibergesellschaft FRS hat einen Treibstoffzuschlag eingeführt, der jetzt zusätzlich bezahlt werden muss, und zwar von allen. Das heißt, für Pkw und Motorräder werden zusätzlich 80 Cent fällig. Das Ticket kostet jetzt 9,80 Euro. Camper oder Busse müssen jetzt 1,80 Euro mehr bezahlen und auch für Fußgänger wird es um 20 Cent teurer. Mit diesem Aufschlag möchte man einen Teil der gestiegenen Betriebskosten abfedern, heißt es von FRS. Den Großteil dieser Mehrkosten trage das Unternehmen aber nach wie vor selbst. Wie lange es diesen Aufpreis geben wird, kann FRS nicht sagen, da die Entwicklung sehr dynamisch sei. Die Spritpreise würden jetzt jeden Monat ausgewertet und die Zuschläge dann angepasst.
Viele Pendlerinnen und Pendler aus der Region sind ja auch auf die kleineren Elbfähren angewiesen. Wie sieht es denn da aus?
Die gute Nachricht, hier wird der Fahrpreis nicht erhöht. Zumindest bei den Fähren in Blekede, Neudarchau und Hobde bleibt alles so, wie es ist. Man könne aber nicht ausschließen, dass sich das in den kommenden Monaten noch ändert, heißt es von den Betreibern. Ein Beispiel, die Elbfähre in Hobde muss alle 10 Tage zwischen 7.000 und 8.000 Liter Diesel tanken. Und für einen privaten Betrieb wie die Erlebnisreederei Zollenspieker Hobde sind Preisanstiege, wie sie jetzt der Fall sind, fast schon existenzbedrohend. Möglicherweise schraubt man künftig daher auch hier an den Preisen.
Informationen von Henrik Zinn. Der Bundesrat hat heute einer Änderung des Jagdgesetzes zugestimmt. Wir haben es eben in den Schlagzeilen gehört. Jetzt ist klar, Wölfe können bald gejagt werden, immer zwischen Juli und Oktober. Und zwar nicht nur Tiere, die Probleme machen, sondern auch Wölfe generell, wie bei anderen Wildtieren auch. Die Bundesländer müssen dafür jetzt noch Managementpläne aufstellen. Die Frage ist, löst das die Probleme im Zusammenleben von Mensch, Weidetieren und Wölfen?
Gemütlich grasen die Schafe von Jan Tüllmann auf ihrer Winterweide in Diaren im Wendland. 4 Wolfsrudel leben in der Gegend. Trotzdem hatte der Schäfer noch nie einen Wolfsriss. Dafür investiert er aber auch viel in den Schutz seiner Schafe, baut Elektrozäune auf und hat außerdem tierische Beschützer. Herdenschutzhunde.
Mit den Herdenschutzmaßnahmen, die wir machen und die Wolfsrudel, die hier leben, das klappt, da ist ein friedliches Miteinander. Aber diese Wölfe haben natürlich auch eine Reproduktion, die auch natürlich abwandert. Nicht jeder Schäfer kann so eine Wachmannschaft hier sich leisten.
In solchen Fällen könnte es helfen, Wölfe zu jagen, denkt er, wenn es richtig umgesetzt wird und unauffällige Rudel wie seine 4 im Wendland nicht auseinandergerissen werden. Noch wichtiger ist ihm aber:
Für uns Schäfer und Weidetierhalter ist einfach wichtig, dass, wenn Problemwölfe da sind oder vielleicht sogar ganze Rudel, dass die wirklich schnell und unbürokratisch entnommen werden.
Wölfe, die Probleme machen, abschießen, das ist mittlerweile größtenteils Konsens. Gestritten wird über die generelle Jagd. Ob die Nutztierhaltern wirklich hilft, ist fraglich, denn eindeutige wissenschaftliche Studien dazu gibt es nicht, sagt Raul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft.
Mehrere Studien haben gezeigt, dass eben eine Bejagung im Zweifel einen negativen Effekt, aber eben auch im Zweifel einen positiven Effekt auf Nutztierschäden haben kann.
Die Landesjägerschaft sieht trotzdem eine Chance in der Wolfsjagd. Die Zahl der Tiere könne so reguliert werden. Es geht den Jägern auch um die Akzeptanz des Wolfes, gerade in der ländlichen Bevölkerung.
Ein Beitrag von Marie Schiller. Fahrerflucht scheint eine Art Volkssport geworden zu sein. In Hamburg etwa, da haben die Fälle seit 2020 stetig zugenommen. Mittlerweile passiert das dort im Schnitt 50 Mal am Tag. Auch in Nordostniedersachsen sind die Zahlen zuletzt gestiegen. Oft ist Fahrerflucht einfach ärgerlich und teuer, zum Beispiel bei einem Parkplatzrempler. Es gibt aber auch ganz schlimme Fälle. In Soltau ermittelt die Polizei nach einem tödlichen Unfall. Ein weißer Transporter soll gestern einen Mann überfahren haben und dann davon gefahren sein.
Um 20 Minuten nach 9 sind gestern Abend ein 41-jähriger Mann aus Soltau und der weiße Transporter in der Nähe des Bahnhofs zusammengestoßen. Wie genau das passiert ist, das prüfen die Ermittler nach eigenen Angaben noch. Der Fahrer des Unfallautos soll dann nach Zeugenaussagen Gas gegeben und über die Walsroder Straße abgehauen sein. Neben Hinweisen zu dem weißen Transporter, der im vorderen Bereich sehr wahrscheinlich beschädigt ist, sucht die Polizei auch nach einem möglichen Unfallzeugen in reflektierender Jacke. Der Mann ist demnach weggegangen, als die Polizei am Unfallort angekommen ist.
Informationen von Andreas Rabe. Ein Tatort Bergen-Belsen. So lautet der Titel einer Sonderausstellung, die heute im Museum Lüneburg eröffnet worden ist. Der Fokus richtet sich dabei auf Täter und Tatbeteiligte, die während der NS-Zeit in dem Kriegsgefangenen- und Konzentrationslager in der Heide bei Bergen gearbeitet haben. Dort, wo einst über 70.000 Menschen an den Folgen von Misshandlungen, Unterernährung und Krankheiten gestorben sind.
Wie konnte ein Bäcker zum KZ-Kommandanten werden? Was waren seine Beweggründe? Und wer war alles an den Verbrechen der Nazis beteiligt? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Museumsleiterin Heike Düselder findet die Auseinandersetzung mit den Tätern ganz wichtig, weil dieser Aspekt lange in den Hintergrund gerückt wurde.
Die Täter gehören ja irgendwie auch alle mit in unsere Familien. Jeder kennt die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern und den Großeltern, das große Schweigen, was sich bis in die 70er, 80er Jahre hinzog. Niemand hat erzählt und niemand war so wirklich beteiligt. Und deswegen ist es für das Verstehen so unglaublich wichtig, sich mit den Tätern und Täterinnen zu befassen.
Eine solche lebendige Erinnerungskultur sei wichtig, um auch heute extremistischen Tendenzen oder Antisemitismus entgegenzuwirken. Das bestätigt auch die Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Elke Giglewski.
Dass es jetzt gerade so stark wird mit dieser Auseinandersetzung mit Täterschaft, hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir uns fragen, wie geht die Entwicklung in diesem Land weiter? Woraus können wir ableiten, warum beispielsweise die Wahlergebnisse im Moment sind, wie sie sind? Und das können wir eben nur, wenn wir uns mit Täterschaft auseinandersetzen.
Die Ausstellung soll deshalb ein breites Publikum ansprechen. Deshalb wurde sie inklusiv, also für möglichst viele Menschen zugänglich gestaltet.
Informationen von Kai Rake. Die Polizei hat im Kreis Uelzen zwei Männer festgenommen, die in der Region mehrere Einbrüche begangen haben sollen. Nachdem seit Anfang Februar unter anderem in Bad Bevensen, Barum und Bienenbüttel mindestens 6-mal Einbrüche oder Versuche gemeldet wurden, hatten die Ermittler ein bestimmtes Auto im Visier und konnten es jetzt an einer Tankstelle im Kreis Uelzen kontrollieren. Dabei nahmen sie einen 43-jährigen und einen 29-jährigen Mann fest. Ein Richter erließ später Haftbefehl. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Ein Mix aus Sonne und Wolken, dabei meist trocken, Höchstwerte 10 bis 11 Grad. Morgen zeitweise Regen, später aber teils aufgelockert mit etwas Sonne. Nur noch 7 Grad in Lüchow und 10 Grad in Zeven.